Schön, dass trotz Ferien der Raum so gut gefüllt ist. Vielen Dank für die gute Einleitung, für das Thema der Anbetung, weil gleich wird es in diesem Sinne auch weitergehen mit dem heutigen Thema. Aber vorher möchte ich uns an diese Woche erinnern. Und diese Woche gab es einen Tag, wo man sagen konnte, heute müsst ihr ganz genau die Sonne beobachten, denn da wird am Himmel etwas Außergewöhnliches geschehen. Und das habe ich den Kindern erzählt, also unserer Tochter Melody, und sie hatte die Jessica bei sich zu Gast. Und dann ist mir ein Schnappschuss gelungen. Das kann das Technikteam jetzt einblenden. Ja, genau. Genau, das ist jetzt, ich meine, die Sonne hat fast jeder versucht zu fotografieren, aber ich habe einfach die Kinder fotografiert, wie die mit dieser Situation umgegangen sind. Und ich möchte betonen, dass sie es mir geglaubt haben, dass etwas Außergewöhnliches, ich habe denen gesagt, heute müssen wir die Sonne beobachten. Und dann sind wir losgegangen und wo wir einen freien Blick hatten auf unseren Stern, der in der Nähe ist, praktisch der Erde. Und die Kinder haben es geglaubt. Und tatsächlich, die Sonne hatte sich dann zum großen Teil sehr stark durch den Mond verdunkelt. Und ich staune jedes Mal, dass das Verhältnis der Sonnenscheibe zu der Mondscheibe praktisch 1:1 passt. Gott hat also die Abstände und die Größen der Himmelskörper bei der Schöpfung damals schon festgelegt. Und ich habe den Kindern auch gesagt, es ist nur heute, weil das nächste Mal werden wir, also wir Eltern, schon nicht mehr da sein, wenn ihr es vielleicht noch mal erleben könnt. Es war ein besonderer Moment. Ja, dann heute zum dem heutigen Thema. Sei nicht länger ungläubig, sondern gläubig. Dankeschön. Das letzte Mal, als wir über den Hebräerbrief nachgedacht haben, haben wir erfahren, dass Christus sogar erhabener ist als ein ganz besonderer Mensch. Es war Mose. Mose wurde ganz besonders geachtet damals unter den Juden, hatten wir damals gehört. Schließlich hatte er ja das Volk aus der Sklaverei geführt. Und das war die spektakulärste Völkerwanderung aller Zeiten. Er empfing die Gesetzestafeln, er ließ die Stiftshütte bauen und wahrscheinlich war er so etwas wie ein großer Nationalheld. Und wir wurden aufgerufen, den zu betrachten, der Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses ist, Christus Jesus. Weil er seinem Vater treu gewesen ist, der ihn eingesetzt hat. Und immer wieder werden wir im Hebräerbrief aufgefordert, Christus anzuschauen. Und wir hatten letztes Mal drei Schwerpunkte. Christus besitzt größere Ehre als Mose, obwohl menschlich es einige Parallelen gibt zwischen Mose und Christus. Hat Christus die erhabenere Aufgabe gehabt, die Versprechen, die Mose durch Gottes Offenbarung angekündigt hatte, zu erfüllen und uns Gläubige praktisch in sein geistliches Vaterhaus einzuführen. Dann hatten wir gehört, dass Christus größere Bedeutung hat als Mose. Und nämlich Mose hatte ja das Vorrecht, die Stiftshütte zu bauen nach Gottes Anweisungen. Aber Christus ist ja Schöpfer aller Dinge und so hat Christus praktisch, ist größer, weil er die ganzen Baumaterialien zur Verfügung gestellt hat, weil Christus einfach alles geschaffen hat. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Und Christus, der Sohn, ist erhabener als Mose, der Diener. Mose als Diener hatte die Aufgabe, die ersten 5 Bücher der Bibel zu schreiben. Und sie wurden auch durch viele Zeichen und Wunder bestätigt, dass sie wahr sind. Und er hat durch seinen Dienst am Haus Gottes den Sohn Gottes, den Messias Jesus Christus angekündigt. Und deshalb sagt Jesus auch in Johannes 5,46, denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben, denn von mir hat er geschrieben. Durch diese drei Punkte hatten wir festgestellt, dass Christus erhabener, also größer ist als Mose. Der heutige Abschnitt nimmt Bezug auf das, was damals unter Mose geschah, nämlich auf sein Lebenswerk, und das war ja die Heimführung des Volkes Israel aus der ägyptischen Sklaverei. Und der heutige Abschnitt ist die zweite Warnung im Hebräerbrief, so wie ihr das auch sehen könnt. Ich habe das orange markiert. Und diese Warnung, sie geht von 3 Vers 7 bis 4 Vers 13 und sie lässt sich praktisch in drei Punkte unterteilen. Wir betrachten aber heute nur die Verse 3, Kapitel 3, 7 bis 19. Und das Ganze bildet den Abschluss des ersten Teiles des Hebräerbriefes, praktisch Christus, seine majestätische Stellung. Genau, das habe ich auch orange markiert. Ja, dann schauen wir uns den heutigen Text an. Und wie gesagt, es ist eine Warnung vor Unglauben. Hebräer 3, 7 bis 19. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten. Sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach: Immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre, und sie haben meine Wege nicht erkannt, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Solange gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht wie in der Auflehnung, denn einige lehnten sich auf, als sie es hörten, aber nicht alle, die durch Mose aus Ägypten ausgezogen waren. Über wen war er aber 40 Jahre lang zornig? Waren es nicht die, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Welchen schwor er aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die sich weigerten zu glauben? Und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen des Unglaubens. Das ist der heutige Abschnitt, den wir uns anschauen, und er lässt sich ebenfalls in drei Punkte gliedern. Gott spricht durch seinen Geist, Punkt 1. Warnung an die Zuhörer, Punkt 2. Und Auslegung am Beispiel Israels, Punkt 3. Gott spricht durch seinen Geist. Diesen Abschnitt haben wir ja gerade gelesen. Und er startet mit einem Ausschnitt aus einem Psalm. Es ist praktisch ein Zitat aus Psalm 95, Verse 8 bis 11. Die werden hier im Hebräerbrief zitiert. Und höchstwahrscheinlich hat David, König David, diesen Psalm geschrieben, und ich glaube das auch, und zwar für das Laubhüttenfest. Es ist ein Fest der Juden. Und während dieses Festes lebten die Israeliten in Laubhütten und erinnerten sich an die Wüstenwanderung. Und die Laubhütte musste so gestaltet sein, dass das Laubdach durchlässig war, dass, wenn es dann Nacht wurde, dass man durch das Dach dieser Laubhütte die Sterne sehen konnte. Das war ganz wichtig, weil damals lebten sie in Zelten, und so ein Zeltdach war genauso durchlässig, so ähnlich durchlässig wie so ein Laubdach. Und die hellen Punkte am Tag, die praktisch durch das Zeltdach durchdrangen, erinnerten die Bewohner dieses Zeltes an den Sternenhimmel. Ja, und sie lobten Gott für seine Größe, seine Schöpfung, die ihm gehorcht. Und das ist der erste Teil praktisch dieses Psalms 95. Und der zweite Teil ist dieses wörtliche Zitat aus Hebräer 3. Und es war schon damals eine Warnung an die Menschen, die damals gelebt haben. Und dieser Abschnitt startet mit einem Wort, und das ist das Wort darum. Es folgt also eine Schlussfolgerung auf das, was man vorher gelesen hat. Ein Aufruf auf das, was zuvor gesagt wurde, denn der Abschnitt davor endete mit einer Bedingung. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann könnt ihr zurückgehen in den Vers 6 und das ist diese Bedingung: Wir sind sein Haus, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Es gibt also Zuhörer, die sein Haus sind, also seine Hausgenossen, die zu ihm gehören. Das wird dadurch deutlich, dass sie standhaft an Christus festhalten. Und es muss also auch solche geben, die eben nicht seine Hausgenossen sind, weil sie nicht in jeder Lebenslage an Christus festhalten. Und das, was wir hier lernen dürfen, ist, dass wir einen persönlichen und aktiven Gott haben, der redet. Denn dieser Abschnitt beginnt mit den Worten: darum, wie der Heilige Geist spricht. Also es ist uns auch sofort ein Beleg dafür, dass Psalm 95 Gottes Reden zu uns ist. So wie auch der Rest der Heiligen Schrift, was wir auch schon kurz in der Einleitung gehört hatten. Ja, wir dürfen lernen, Gott ist aktiv. Gott redet zu uns durch seinen Heiligen Geist, und das ist heute der Fall. Wir lernen auch weiter aus der Heiligen Schrift, dass Gott, der Vater, die Menschen zu sich zieht. In Johannes 6, 44 zum Beispiel, da sagt Jesus Christus: Niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater ihn nicht zieht. Der Sohn Gottes sucht. Das lesen wir in Johannes 10, 11 bis 16. Er, der gute Hirte ist, der für sein verlorenes Schaf sucht und nach Hause führt. Und wir lesen über den Heiligen Geist, der die Welt von Sünde zur Gerechtigkeit überführt. In Johannes 16, Vers 8. Diese Verse kann man sich, so merke ich mir die Verse, Johannes 6, Johannes 10, Johannes 16. So habe ich mir das gemerkt. Gott redet also heute durch seinen Geist, nicht nur damals, sondern auch heute, wie gesagt, durch diesen Psalm 95. Also ist er hochaktuell, dieser Abschnitt. Und diese aktive und persönliche Kraft, was in Gottes Wort steckt sozusagen, also wodurch Gott zu uns redet, hatte die Fähigkeit damals und hat die Fähigkeit auch heute, Menschen zu verändern. Um das zu verdeutlichen, kann man sich zum Beispiel eine unpersönliche Kraft gegenüberstellen. Denn wir haben gesagt, Gottes Wort ist eine persönliche Kraft. Und eine unpersönliche Kraft, was kann es sein? Zum Beispiel, es ist die Anziehungskraft. Zum Beispiel, ne? Jeder von uns ist betroffen. Die Anziehungskraft wirkt auf uns, auf alles, was uns umgibt. Und wir haben, also es ist klar, es ist, oder die Frage an alle, ist es eine persönliche Kraft? Weil, wie gesagt, wir sind ja alle betroffen, es wirkt ja auf uns. Aber ich glaube nicht. Denn wenn zum Beispiel dein Smartphone dir aus der Hand fällt, auf den harten Boden aufknallt und das Display dann dementsprechend aussieht, dann weißt du, dass es eine Kraft gegeben hat, die auf das Telefon ausgewirkt, sich am Telefon ausgewirkt hat. Aber diese Kraft können wir nicht nutzen, um unsere persönliche Lebenssituation zu sagen und daraus Antworten zu bekommen. Und das war für mich klar, das ist dieser Unterschied zwischen dem Wort Gottes oder zwischen dieser unpersönlichen Kraft, die eigentlich auch auf uns alle wirkt. Aber wir können daraus keine Antworten auf die wichtigen Lebensfragen erhalten. Und die Stimme des Geistes im heutigen Text erinnert uns Zuhörer und auch die Zuhörer damals an die Situation in der Wüste. Und darum geht es ja auch in dem Text, in dem folgenden Text, den wir vorhin gelesen haben. Als die Väter, also die früheren Generationen, Gott herausgefordert hatten. Sie hatten Gott geprüft, hatten wir gelesen, indem sie seine Kraft in Frage gestellt haben. Diese persönliche Kraft, die Gott ihnen zur Verfügung gestellt hat. Allein die Tatsache, dass sie Ägypten verlassen hatten, war schon ein gewaltiges Wunder. Sie gehen durch das Rote Meer und die ägyptischen Soldaten, die ihnen gefolgt waren, mit ihrem König Pharao, sterben vor ihren Augen. Und dann kommen die ersten Schwierigkeiten. Und wisst ihr, was das Volk Mose dann fragten? Wie bei der Auflehnung und auch bei ihrem Aufstand, bei der Prüfung Gottes. In 2. Mose 17, Vers 7, da lesen wir, da gab man dem Ort den Namen Massa und Meriba, wegen der Herausforderung der Kinder Israels, weil sie den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Sie haben Gottes Anwesenheit und Gottes Kraft und sein Wirken in Frage gestellt. Dabei gab es so viele Belege, dass Gott unter ihnen war. Sie konnten es eigentlich Tag und Nacht sehen. Und ich habe ein paar Beweise dafür herausgeschrieben. Es sind 6 Punkte. Die Wolken und Feuersäule aus 2. Mose 13. Sie war Tag und Nacht präsent, 40 Jahre lang. Die Versorgung mit Manna, 2. Mose 16. Jeden Tag konnte ein Tagesbedarf an Nahrung gesammelt werden. Und der Tag vor dem Sabbat konnten sie sogar zwei Rationen sammeln, die auch für den Sabbat ausreichte, wo sie nicht sammeln sollten. Wasser aus dem Felsen, 2. Mose 17. Gott gab Wasser, obwohl sie den Herrn versuchten. Trotzdem ließ er es durch so ein großes Wunder geschehen. Oder Rettung vor Feinden, zum Beispiel die Amalekiter, ebenfalls 2. Mose 17. Und das gelang, weil Mose die Arme hochgehalten hat. Auch ein riesiges Wunder. Mose hält die Arme hoch und sie gewinnen. Als Mose die Arme schwer wurden, dann mussten sie sich wieder zurückziehen. so lief es ab, bis sie endlich den Sieg über Amalek errungen hatten. Oder Bewahrung der Kleider. Sie mussten sich nicht mit Anfertigen neuer Kleider beschäftigen. Ihre Kleider hielten 40 Jahre lang. Die ältere Generation hat praktisch ihre Kleider an die neue Generation weitergegeben. Was für ein Wunder. Die Kleider verschlissen einfach nicht. Oder auch viele Gerichtswunder. Da gab es die Korachiter, also die Söhne Korachs oder die Familie Korach. Die haben einen Aufstand angezettelt und daraufhin hat sich die Erde geöffnet wie ein Schlund, wie ein großes Maul und hat diese Familie einfach verschluckt und hinter ihnen die Erde sich wieder geschlossen hat. War auch ein riesiges, beeindruckendes Gerichtswunder. Und so bleibt Gott praktisch treu seinen Versprechen und lässt sie 40 Jahre lang seine Werke sehen. Aber wir hatten gelesen, Gott wurde zornig auf diese Generation. Und der Vers 10 ist eine Zusammenfassung aus Psalm 78. Es gibt viele Psalmen, die an das Volk Israel in der Wüste erinnern. Und in diesem Psalm 78 sind viele Wunder, die in der Wüste geschehen sind, beschrieben. Aber sie hatten dennoch, durch diese Wunder hatten sie dennoch Gottes Wege nicht erkannt. Und dann gibt Gott praktisch in seinem heiligen Zorn das Versprechen, alle ab 20 Jahren, die sich aufgelehnt haben, werden in der Wüste sterben. 40 Jahre Wüstenwanderung erwartet das Volk, hat Gott damals durch Mose sagen lassen. Praktisch ein Jahr für jeden Tag, die Kundschafter in dem Land drin waren. Es waren ja 12 Kundschafter ausgesandt und sie waren 40 Tage dort. Und deswegen 40 Jahre lang Bestrafung. Und die Kinder, von denen das Volk gedacht hatte, sie würden den Bewohnern des Landes zur Beute werden, da hat Gott versprochen, diese Kinder werde ich in das Land bringen. Und so hat Gott durch seinen heiligen Zorn dieses Gericht ausgesprochen. Und den weiteren Ablauf der Geschichte hat Gott damit geändert, indem er diese Generation, die ausgezogen war und in einer kurzen Zeit eigentlich in das Land reingehen konnte, ja, sie dort sterben lassen. Und damit sie nicht in dieses versprochene Land der Ruhe eingehen konnten. Punkt 2, die Warnung an die Zuhörer. Und ich beginne zuerst mit einer Beobachtung. Montagmorgen, 8.55 Uhr. Vor den Türen des Supermarktes bildet sich eine Schlange. Einige Leute scheinen etwas ganz Wichtiges nicht verpassen zu wollen. Als sich endlich die Türen öffnen, stürzen sie alle hinein. Da geht es manchmal rau zu. Warum nur? Es geht um die neuesten Sonderangebote. Und da heißt es zugreifen, zugreifen. Ja, diese Leute, die am Supermarkt gestanden haben, sie hatten etwas verstanden. Dieses Sonderangebot, das gilt nur heute. Sie zögern nicht und nutzen die Gelegenheit, stehen vielleicht früher auf, nehmen vielleicht einen weiteren Weg auf sich und stellen sich an und warten, bis die Türen sich öffnen. Und der folgende Text beschreibt uns aber ein Gegenteil, weil hier müssen die Leute ermahnt werden, ein bestimmtes Sonderangebot nicht zu verpassen. Und diese Leute werden Brüder genannt. Für wen ist denn diese Warnung? Für Gläubige oder für Ungläubige? In Kapitel 3, zu Beginn, da werden auch Brüder angesprochen und sogar heilige Brüder. Also praktisch im Kapitel 3, Vers 1. Daher ihr heiligen Brüder. Aber hier steht einfach nur heilige Brüder. Es handelt sich hier also um eine andere Empfängergruppe. Sie nennen sich zwar Brüder, aber damit wird klar, dass sie nicht heilig sind. Und sie sind nicht einmal Brüder, sondern sie geben nur vor, heilig zu sein. Sind es aber nicht. Sie werden hier gewarnt, nicht ein böses und ungläubiges Herz zu haben, wie die Generation damals in der Wüste. Denn es besteht auch heute, so wie damals auch heute, die Gefahr, dadurch von Gott abzufallen. Was bedeutet Abfall? Hat das etwas mit Müll zu tun, Müllsammelaktion? Nein, das hat damit nichts zu tun, sondern obwohl man sich in Gottes Gegenwart befindet, so wie damals sie unter das Volk Israel unter der Wolkensäule und nachts unter der Feuersäule standen, genauso auch heute in diesem Raum, Gottes Anwesenheit ist präsent, Gottes Wort wird klar gelesen. Obwohl man sich in Gottes Gegenwart befindet, sich aber dennoch nicht entscheidet zu glauben. Sich entscheidet nicht zu glauben, das Gegenteil. Das bedeutet Abfall, also abzufallen von diesem, praktisch von der Wirkung und Gottes, Gegenwart Gottes. Und das bezieht sich aber nicht auf Gläubige, die sich bereits entschieden haben zu glauben. Oft wird argumentiert, dass man vom lebendigen Gott nur abfallen kann, wenn man vorher am lebendigen Gott dran war. Aber Jesus Christus spricht in Johannes 10, 27 bis 28, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Diesen Vers kennen wir ziemlich gut. Aber der Vers 28, da steht Folgendes, und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Gott verspricht hier, dass der, der wiedergeboren ist, in Ewigkeit nicht mehr verloren gehen kann. Diese sogenannten Brüder werden hier im Vers 13 aktiv zu werden. Ich habe den Vers herausgeschrieben nochmal. Und ja, damit sie sich gegenseitig ermahnen, damit ihre Entscheidung nicht zu glauben, dieser Zustand nicht endgültig wird, dadurch, dass das Herz durch ihren Betrug der Sünde verstockt wird. Denn wenn das Herz einmal verstockt ist, dann will man auch nicht mehr umkehren und kann es eigentlich auch nicht mehr. Was bedeutet diese Aussage, die wir gelesen haben, solange es heute heißt, hatten wir gelesen. Das ist ein anderer Ausdruck für die Gnadenfrist, die Gott einem jeden Menschen gegeben hat. Es ist wie ein Zeitfenster, die jeder Mensch in seiner Lebenszeit zur Verfügung bekommen hat. Und dieses Zeitfenster schließt sich spätestens mit dem Tod. Denn nach dem Tod gibt es keine Vergebung der Sünde mehr, der Schuld mehr. Es kann aber sein, dass dieses Zeitfenster sich schon bei Lebzeiten schließt. Denn wir lesen in Hiob 33, 14, denn Gott redet zwei- oder dreimal, um den Menschen vom Verderben zurückzuhalten. Und das war zum Beispiel beim Pharao der Fall, der sein Herz immer wieder verstockt hatte, obwohl Gott durch Mose und Aaron viele Wunder geschehen ließ vor seinen Augen. Und Pharao hatte aber eine ganz besonderes Zeitfenster oder diese Gnadenfrist, Gnadenzeit. 6-mal hat Pharao sein Herz verstockt. Praktisch 6-mal wollte Pharao nicht glauben. Und beim 7. Mal, erst da hat Gott sein Herz verstockt. Und da gab es beim Pharao schon bei Lebzeiten kein Umkehren mehr, war kein Umkehren mehr möglich. Auch heute besteht die Gefahr, sich durch Sünde betrügen zu lassen. Denn Sünde hat eine ganz fiese Eigenschaft. Sie zeigt sich immer als attraktiv und verlockend. Und das ist so verführerisch. Wie kann Betrug der Sünde aussehen? Es kann so aussehen wie da vorne die 5 Punkte. Da ist zum Beispiel, das Herz sagt einem, das ist doch nur eine kleine Sache. Und Sünde praktisch kann verharmlosen. Sünde macht sich klein und harmlos, aber dadurch verhärtet sie das Herz Stück für Stück. Oder du kannst später immer noch umkehren. Sünde schiebt Wichtiges auf später auf. Sie schiebt Buße auf morgen und nutzt das heute nicht. Währenddessen wird das Herz stumpfer. Oder die Aussage, alle machen das auch. Sünde relativiert alles. Das ist Relativismus. Statt auf Gottes Wort zu schauen, schauen wir auf das, was die Menge macht, was alle Menschen machen. Und dabei machen es nicht alle Menschen. Oder die Aussage, Gott meint es doch gar nicht so streng. Und dabei wird Gottes Liebe von seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit getrennt und dadurch entsteht ein falsches Gottesbild. Oder die letzte Aussage, du bist halt so und das wird sich niemals ändern. Und diese Aussage, wenn man dieser Aussage glaubt, dann raubt es einem die Hoffnung und macht die Gefangenschaft, in der man ist, und den sündigen Zustand zur Normalität und damit zur falschen Identität. Weiter werden wir im Text daran erinnert, dass die, welche einen Anteil an Christus bekommen haben, sind die, die die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Man erkennt die wahren Gläubigen also daran, dass sie trotz Verfolgung, trotz Schwierigkeiten an diesen anfänglichen Gaben festhalten. Das sind Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung nach 1. Korinther 1, Vers 30. Und das ist Anteil an Christus, was die wahren Gläubigen erhalten haben. Und sie wissen, dass es von Christus kommt, dass Christus das gemacht hat und nicht sie aus eigener Kraft. Also man kann praktisch die Gläubigen und die Gläubigen voneinander unterscheiden. Und Verse wie diese, praktisch dieser Vers 14, werden auch oft missbraucht, um zu lehren, dass man errettet und dann doch wieder verloren gehen kann. Aber das ist unmöglich, weil das überwältigende Zeugnis der Bibel sagt, dass die Errettung durch Gottes Gnade dem Sünder zugeteilt wird. Und das hatten wir vorhin gelesen in Johannes 10, 28. Sie wurde nämlich durch das Blut Jesu Christi am Kreuz erkauft. Diese Gnade, die einem Gläubigen zuteil wird. Und sie wird durch den Glauben des Menschen empfangen. Das heißt, wir haben aktiv geglaubt. Und sie zeigt sich in guten Werken. Und diejenigen, die durch ihre Standhaftigkeit im Glauben beweisen, dass sie ihm wirklich gehören, Und dieser Vers ist dann das Erkennungszeichen, woran man echte heilige Brüder erkennen kann. Wir kommen schon zum Punkt 3, Auslegung am Beispiel Israels. Und dieser Abschnitt startet mit einer Wiederholung von Vers 7, wird aber nur zum Teil wiederholt. In Vers 7 lag die Betonung auf Versuchung und hier liegt die Betonung auf dem Wort Auflehnung. Solange es also noch heute heißt, sollte man sich nicht gegen Gottes Anweisungen auflehnen. Solange man noch in der persönlichen Gnadenzeit lebt, sollte man sie für sich auch nutzen. Und dann kommt eine Beschreibung eines Verhaltens, die wie eine Abwärtsspirale aussieht. Und das hat mich an das Buch der Richter erinnert, was wir vor kurzem behandelt hatten, die Richterreihe, ja, was schließlich dann auch zum Unglauben führt. Und das wird verglichen mit dem Verhalten von dem Volk Israel damals in der Wüste. Und das sind die vier Punkte. Habe ich sie jetzt übersprungen? Genau, da sind sie. Erstens, sie lehnten sich auf, hatten wir gelesen. Dazu 4. Mose 14, Vers 2, da lesen wir, und alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron, und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben würden. Also sie bereuen es eigentlich, mit Mose rausgegangen zu sein aus der Sklaverei und wünschen sich, hier in der Wüste zu sterben. So lehnten sich die Menschen damals gegen Gott und seine Führung auf. Und sie haben einen gewaltigen Denkfehler in ihrer Auflehnung. Sie glauben, dass sie in der Wüste sterben werden, dass Gott nicht in der Lage ist, sie durch diese Wüste zu führen. Und wünschen es sich, wie gesagt, sogar in der Wüste zu sterben, obwohl Gott gegenwärtig da war, zum Beispiel in der Rauch- und Feuersäule sichtbar. Und dennoch wünschen die sich, in der Wüste zu sterben. Wie schlimm dieser erste Punkt, wenn man sich gegen Gott auflehnt. Zweitens, sie sündigten. Psalm 95, Vers 10, und das ist der Vers, der im anfänglichen Zitat von heute, praktisch in den Versen 7 bis 11, aber ausgelassen ist. Und da steht in Psalm 95, Vers 10, 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht. Und ich sprach, sie sind ein Volk, das in seinem Herzen in die Irre geht. Und sie haben meine Wege nicht erkannt. Und hier erfahren wir, wie es dabei Gott gegangen ist, als sie 40 Jahre lang Gottes Wege nicht erkannt haben. Und Gott sagt, ich habe mich 40 Jahre lang geekelt vor diesem Volk. Wie schlimm, wenn man in Gottes Gegenwart sündigt, obwohl Gott da ist, seine Segnungen, seine Versprechen alle wahr werden lässt und dennoch glaubt man Gott nicht und sündigt. Sünde bedeutet Zielverfehlung. Das bedeutet, wenn man das Wort übersetzt, das bedeutet Sünde, Zielverfehlung. Und sie sind komplett am Ziel vorbeigegangen, durch das Sündigen. Drittens, weigerten zu glauben. Psalm 106, 24 bis 25, auch der 106. Psalm weist uns auf die Israeliten in der Wüste hin. Und da lesen wir, sie verachteten das liebliche Land. Sie glaubten seinem Wort nicht. und sie murrten in ihren Zelten. Sie gehorchten nicht der Stimme des Herrn. Ja, diese Beschreibung, was Unglauben bedeutet, finde ich, ist erschütternd. Sie glaubten Gottes Versprechen nicht. Und damit schätzten sie nicht dieses liebliche Land, wo Milch und Honig fließt, was Gott ihnen versprochen hat. Sie schätzten es nicht und hielten es für Dreck. Etwas zu verachten bedeutet es wertlos zu achten, zu halten. Das bedeutet dieses Weigerten zu glauben. Und viertens, es endet im Unglauben. Das ist das Ergebnis. Und dazu lesen wir Judas 5. Ich will euch aber daran erinnern, obgleich ihr dies ja schon wisst, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten errettet hatte, das zweite Mal diejenigen vertilgte, die nicht glaubten. Ja, Gott ist davon nicht zurückgewichen. Erstens hat er die rausgeholt aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft. Als zweites hat er die in der Wüste alle sterben lassen. Weil sie nicht geglaubt haben, hat Gott seine Entscheidung nicht geändert. Und daran erinnert uns hier Judas 5. Für die Ungläubigen gab es einfach keine Errettung mehr damals. Sie fielen ihrem eigenen Unglauben zum Opfer. Und das bedeutet, sie wollten nicht auf Gott hören. Und das ist die Definition von Unglauben. Nicht hören wollen. Wisst ihr, was typisch menschlich ist? Typisch menschlich ist es, seine Meinung zu ändern. Seine Überzeugung zu wechseln. Und zwar besonders dann, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Dann, wenn die Strafe schon ausgesprochen wurde. Und genauso ging es dem Volk Israel. Gott verkündigt ihnen die Strafe, dass sie für jeden Tag, praktisch damals als Kundschafter, 40 Tage in der Wüste gewesen sind, deswegen 40 Jahre lang in der Wüste bleiben werden. Und es werden nur zwei aus dieser Generation praktisch in das gelobte Land eingehen. Das werden Josua und Kaleb sein. Das hat Gott alles verkündigt. Und nachdem Gott die Strafe für ihren Unglauben ausgesprochen hatte, fingen sie an, in der Wüste zu trauern. Sie fingen an zu weinen. Das lesen wir in 4. Mose 14. Und was lesen wir da? Sie stehen am nächsten Tag früh auf. Das heute haben sie verpasst, aber am nächsten Tag, da machen die sich auf einmal auf den Weg, gehen den Berg hinauf, um praktisch von dort aus in das Land reinzugehen. Und sie geben sogar zu, dass sie gesündigt haben. Sie sagen das ganz klar und deutlich. Aber sie bekommen sofort folgende Antwort von Gott durch Mose, 4. Mose 14, 42 bis 43. Da warnt Mose sie und sagt, zieht nicht hinauf, denn der Herr ist nicht in eurer Mitte. Denn weil ihr euch von der Nachfolge des Herrn abgewendet habt, wird der Herr nicht mit euch sein. Das Zeitfenster hatte sich geschlossen. Das heute war vorbei. Wir haben einen Gott, der gnädig ist. Aber wir haben auch einen Gott, der gerecht ist und Sünde bestrafen muss. Wir sind als freie Menschen geschaffen worden. Und Gott sieht uns als freie Menschen bis zum letzten Atemzug, den wir machen werden. Und deshalb respektiert Gott unsere Entscheidungen. Und es kommt dann wie angekündigt, sie hören wieder nicht auf die Warnung, werden von den Feinden geschlagen und zerstreut. Und am Ende der 40 Jahre waren es ca. 600.000 Gräber in der Wüste, schätzen die Historiker. Und sie starben als betrogene Ungläubige. Das war das Ergebnis, weil sie in ihrem Herzen in die Irre gegangen sind. Sie hatten ein böses, ungläubiges Herz, das verstockt wurde. Ich komme jetzt zum Schluss und die gute Nachricht für heute ist, dass der Heilige Geist heute noch durch sein Wort spricht und sagt, heute, wenn ihr das hört, so verstockt eure Herzen nicht. Bleibt nicht ungläubig. Und weil du heute die Stimme des Heiligen Geistes hörst, darfst du deine Überzeugung ändern. Das ist die gute Nachricht. Heute darfst du noch umdenken. Hör nicht länger auf dein trügerisches Herz. Auch für deine Schuld hat der Jesus Christus damals am Kreuz bezahlt, auf Golgatha. Wenn du dieses Reden des Geistes heute vernimmst, dann darfst du umkehren. Aber mach es heute. Ob du morgen noch da bist, wissen wir nicht. Weiß keiner von uns. Wir wissen nicht, ob wir morgen noch da sind. Weißt du, wo Unglaube in der Bibel zum letzten Mal vorkommt? Im vorletzten Kapitel der Offenbarung. Und das ist eine Gerichtsankündigung, die Gnadezeit in ihrem Leben nicht ausgenutzt haben. Es ist ein Kapitel, wo der neue Himmel und die neue Erde beschrieben werden, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und eigentlich kommt in dem Kapitel keine Sünde mehr vor, aber hier werden Sünder erwähnt. Weil in den ersten beiden Kapiteln der Bibel, da gibt es keine Sünde. Und auch in den letzten beiden Kapiteln der Bibel gibt es auch keine Sünde. Und da steht Folgendes. Oder die Frage, weißt du, wen es dort im neuen Himmel und der neuen Erde nicht geben wird? Und das steht in Offenbarung 21, Vers 8. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und die mit Gräuel befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner. Ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Weißt du, warum Gottes Wort, dieses Buch, weißt du, warum das so dick ist? Es ist so dick, weil Gott dich so sehr liebt und nicht möchte, dass du an diesen schrecklichen Ort kommst. Deswegen ist dieses Buch so dick. Und die Offenbarung in der Bibel, das letzte Buch, steht deswegen da, weil es halt der letzte Liebesbrief ist an dich und an die Welt, wo Gott durch Gericht noch die Letzten rettet. Deswegen steht es hier. Deswegen steht es in der Offenbarung. Und jetzt, wo du die Strafe gehört hast, jetzt, wo du weißt, was dich erwartet, wenn du ungläubig bist, darfst du umkehren. Heute ist es noch möglich. Das ist die gute Nachricht. Du darfst umkehren und gläubig werden. Amen. Das wünsche ich dir.